Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke und einem Blick auf die Pariser Banlieues, die ja traurigerweise immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Erst Mitte Oktober starb ein 13-Jähriger an Herzversagen, nachdem er in einem nördlichen Vorort von Gleichaltrigen mit Eisenstangen angegriffen wurde. Einen Monat zuvor war in einer Nachbarstadt ein 16-Jähriger bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Und mit Sorge beobachtet auch die Polizei die Gewaltspirale vor Ort. Drogenhandel und Bandenkriege prägen den Alltag und Verzweiflung, denn die viel gepriesene Chancengleichheit der Französischen Republik, die bleibt für viele Menschen in den Banlieues ein leeres Versprechen. Mit einem ganzen Maßnahmenkatalog will Emmanuel Macron das ändern. Dazu gehört unter anderem auch, dass die Klassen für Schulanfänger in sozialen Brennpunkten drastisch verkleinert werden sollten. Ob das gelingt, damit ihre Startbedingungen zu verbessern, das hat sich der Bildungsminister im September in einer Grundschule im Nordwesten von Paris angeschaut. Suzanne Krause war mit dabei.
Die Grundschule Pascal liegt am Rand des Viertels Beauregard auf dem Hochplateau von Poissy. Beauregard bedeutet schöne Aussicht. Doch die Gegend ist geprägt von 5-6-stöckigen aufgehübschten Mietskasernen. Über die Hälfte der Anwohner hat Migrationshintergrund. Beauregard gilt als sozialer Brennpunkt. Die Grundschule Pascal, ein altlicher Flachbau, als Inbegriff neuer Hoffnung. Deswegen ist auch Bildungsminister Jean-Michel Blanquer heute hier. Mit einem Tross von Begleitern biegt er vom langen Flur in ein Klassenzimmer ab. Dort erwarten ihn 13 Erstklässler und die Lehrerin. Wir arbeiten, rufen die Kinder im Chor auf Blanquers Frage, was sie in der Schule machen. Ein kleiner Junge ruft, damit wir ganz viel wissen, wenn wir groß sind. Der Bildungsminister nickt begeistert. Mancher Schüler hier hat Eltern, die kaum lesen und schreiben können. Unter anderem, weil während deren Schulzeit die Klassen chronisch überfüllt waren. Sie entstammen der zweiten, dritten Einwanderergeneration aus Afrika, der Türkei oder auch Portugal. Arbeit gab es damals im Werk eines französischen Autobauers in Poissy. Vor 40 Jahren zählte der 27.700 Angestellte, heute sind es nur noch 5.000. Das Dutzend Zweitklässler, das Blanquer nun aufsucht, war 2017 in eine verkleinerte Klasse eingeschult worden und ist deswegen sehr autonom, sagt Lehrerin Jessica Gay.
Nach 2 Monaten Sommerferien sitzt bei Ihnen der Stoff vom Vorjahr noch und ich konnte gleich mit dem Neuen beginnen. In der Klasse herrscht ein sehr positiver Elan. Das gibt den Kindern viel Selbstvertrauen.
Die Grundschule Pascal bekam für die verkleinerten Klassen 2 zusätzliche Lehrer bewilligt. Landesweit wurden für das Programm bisher 3.880 neue Posten geschaffen. Ab September 2019 dann sollen alle Erst- und Zweitklässler in Brennpunktschulen von kleinen Klassen profitieren, verspricht Jean-Michel Blanquer.
Et donc un effort particulier est fait.
Bislang hinken Kinder aus sozial benachteiligten Vierteln schulisch Gleichaltrigen aus dem Rest des Landes hinterher. Das wird bald Vergangenheit sein.
La France, une chance pour tous. Frankreich solle jedermann eine Chance geben. Das hatte Staatspräsident Emmanuel Macron im vergangenen Mai versprochen, als er seine Politik für die sozialen Brennpunktviertel vorstellte.
Das heutige Thema ist das Thema der Französischen Republik. Hier geht es um Frauen und Männer, die an Orten aufgewachsen sind, die vorgeblich problembeladen sind, was de facto auch stimmt, weil sich dort die Armut konzentriert, weil es an Mitteln fehlt, an Bildung und an Jobs. Und es geht darum, diese Missstände zu beseitigen.
Emmanuel Macron reagierte mit seiner Ansprache auf den Bericht, den Jean-Louis Borloo, ehemals Minister für Stadtpolitik, in seinem Auftrag erstellt hatte. Monatelang hatte Borloo Land auf, Land ab erkundet, was es brauche, den heruntergekommenen Vorstädten neue Perspektiven zu geben. Seit jeher werden sie Banlieue genannt, übersetzt Bannmeile. Die Frage, wie sich der dortige Alltag verbessern lasse, hat in Frankreich Dauerbrennerstatus. Seit 1981 beantwortet sie jede Regierung mit 9 Maßnahmenkatalogen. Mittlerweile gibt es ein gutes Dutzend Banlieue-Pläne, Zweistellige Milliardenbeträge wurden in die Renovierung der Plattenbausiedlungen an den Stadträndern gesteckt. Doch an der Misere vor Ort hat es nichts geändert. Jugendkrawalle, blutige Bandenkriege sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Hohe Arbeitslosigkeit, Drogenkriminalität, die zunehmende Abschottung von Bevölkerungsgruppen und religiöse Radikalisierung prägen den Alltag. Berichterstatter Borloo forderte deshalb Ende April eine Art Marshallplan für die Brennpunktviertel, ausgestattet mit einem Fonds von 5 Milliarden Euro. Kommunalpolitiker aus Brennpunktvierteln begrüßten diesen Ansatz ausdrücklich. Doch Staatspräsident Macron versenkte den Borloo-Bericht in einer Schublade und setzte auf eine neue Philosophie zur Rettung der Banlieue.
La quatrième génération ne croit plus dans les discours politiques.
Die Urenkel der Migranten glauben nicht mehr an politische Diskurse. Gleichzeitig macht sich in den Sozialbauvierteln selbst heute ein Elan breit, etwas ändern zu wollen. Deshalb müssen wir alle zusammen eine andere Methode, einen anderen Rhythmus entwickeln.
Une méthode, un rythme sans doute différent.
Ein Appell an staatliche Institutionen, Lokalpolitiker, Unternehmer, Vereine, miteinander Lösungen zu suchen. Außerdem will der Staatspräsident das als verloren geltende Terrain für die Republik zurückerobern. 1300 zusätzliche Polizisten werden so peu à peu zum Streifengang in die Banlieue abkommandiert. Im Sommer hat die Regierung einen weiteren Plan zum Kampf gegen Drogenhandel verabschiedet und Macron setzt auf eine bessere Ausbildung junger Leute. So ist derzeit eine Webplattform im Aufbau, auf der Praktikastellen angeboten werden. In der 10. Klasse ist ein einwöchiger Berufsschnupperkurs seit langem landesweit Pflicht. Doch längst nicht jeder Teenager aus der Banlieue findet einen Platz. Davon können Denis, Cotis, Cindy, Yasmina und Nuriman ein Lied singen. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt, leben in Poissy und kämpfen um eine Ausbildung oder einen Job. Im Gegensatz zu den rund 4000 Gleichaltrigen, die so wie sie in der lokalen Mission Locale, einer staatlichen Jugendsozialeinrichtung, eingeschrieben sind, nehmen sie an einem EU-Programm zur Armutsbekämpfung teil. Für einen Monatslohn von 500 Euro sollen sie in einem halbjährigen Kurs fit gemacht werden für die Stellensuche. Regelmäßig tauscht sich die Kursgruppe aus.
Letztes Jahr hat mir meine Berufsschule ein Praktikum in einer Immobilienagentur auf den Champs-Élysées vermittelt. Allerdings hat sich die Agenturchefin geweigert, meine Papiere gegenzuzeichnen. Sie mochte weder meine Religion noch meinen Familiennamen. Ich bin Muslimin. Da mir der Praktikumsnachweis fehlte, musste ich dann die Klasse wiederholen.
On a un accompagnement de la part de l'État qui est très bien, très conséquent.
Dieser Kurs ist schon hilfreich. Das Problem aber ist, die Arbeitgeber ziehen immer noch nicht mit, wenn sich Schwarze oder Nordafrikaner um eine Stelle bewerben. Da sagt mancher Unternehmer, seine Kunden würden mit Farbigen nichts zu tun haben wollen. Das gehört weiterhin zur sozialen Realität.
Erzähl, dass du Portugiese bist.
Ja, ich bin ein Einwandererkind. Ich habe das Glück, sehr französisch auszusehen und mein Vorname Denis passt auch. Würde ich aber meinen zweiten Vornamen Antonio zum Rufnamen machen, könnte sich das negativ auswirken.
Alle im Kurs haben Macrons Versprechen im Ohr. Frankreich würde jedem eine Chance bieten.
Macron, il va entendre?
Peut-être, oui.
Je peux passer un message à Macron?
Oui, tu peux, vas-y.
Vas-y, salut, passe un message.
Wird Macron das Interview hören? Ich habe eine Botschaft für ihn. Er soll uns die Chance geben, arbeiten zu können, selbst wenn wir noch keine Berufserfahrung haben. Wir hoffen, dass die Älteren uns ihre Kompetenzen weitergeben. Wenn wir morgen unser Wissen nicht an Jüngere vermitteln können, was soll dann aus der Welt werden?
Et si on pourra pas nous refiler les compétences aux plus petits, bah le monde
on ne trouve pas travail.
Denn auch wenn wir die Straße überqueren, so wie es Macron einem Arbeitslosen empfohlen hat, finden wir gegenüber keinen Job. Wir haben es probiert, es klappt nicht.
Da macht er uns für die Jobsuche falsche Hoffnungen.
Aber dennoch glaube ich an mich. Wir werden auch ohne Diplome klarkommen.
Wir sind schließlich das Frankreich von morgen.
Aurélien Taché zählt zur Generation, die heute Frankreichs Geschicke bestimmt. Der jungenhaft wirkende Mit-30er empfängt in seinem winzigen Büro im Nebentrakt der Nationalversammlung. Seit Juni 2017 ist der ehemalige Sozialist Abgeordneter von La République en Marche, Macrons Partei. Taché gilt als Stimme der Banlieue.
Ich stamme aus einfachen Verhältnissen, aus einem Brennpunktviertel. Die Berufsberaterin an der Schule hat mich in eine Klempnerlehre gesteckt, trotz meiner zwei linken Hände. Was Besseres fiel ihr angesichts meiner Noten nicht ein. Ich bin sicher, hätte ich eine Privatschule besucht oder käme aus besseren Verhältnissen, hätte man sich bei meiner beruflichen Orientierung mehr Mühe gegeben.
Die Klempnerlehre hat Aurélien Taché hingeschmissen und sich dann sein Glück selbst geschmiedet. Er hat das Abitur nachgeholt, Jura studiert, sich politisch engagiert. Mit 30 war er Berater in einem Pariser Ministerium. Mit 33 Abgeordneter.
Macron habe ich mich angeschlossen, weil auch mir beim politischen Projekt für Frankreich eines am dringlichsten erscheint. Zu vermitteln, dass, egal von wo jemand stammt, ihm a priori alle Möglichkeiten offen stehen sollten.
Aucune destination ne doit vous être interdite par principe.
In seinem Wahlkreis in Cergy, einen Katzensprung von Poissy entfernt, testet Taché derzeit ein neues Programm. Unternehmen, die einen Berufsanfänger aus der Nachbarschaft einstellen, sollen dafür eine Prämie von 15.000 Euro erhalten.
C'est pas des emplois aidés, des dispositifs au rabais, des contrats spécifiques, des contrats d'avenir ou que sais-je encore, qui vous suivent ensuite.
Da handelt es sich nicht um eine weitere ABM-Maßnahme zur Berufseingliederung junger Leute, wie es derer schon so viele gibt und die im Lebenslauf negativ ins Auge stechen. Unser Programm bietet einen ganz normalen, unbefristeten Arbeitsvertrag. Nur, dass halt der Arbeitgeber eine Prämie bekommt. Nach 2-3 Jahren im Job fragt keiner mehr, wo der Berufsanfänger herkommt. Er hat sich eingegliedert.
Plus personne ne s'inquiétera de savoir où il habite. On se dira, ce jeune, finalement, ou cette personne, il n'y a pas de difficulté, on voit qu'elle a réussi.
Das Programm, sagt Aurélien Taché, inkarniere ein Leitmotiv Macrons. Man müsse die Banlieue-Bewohner ermächtigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Ansatz liegt auch dem Team der Mikrofolie am Herzen, einer Kulturinitiative in Sevran im Pariser Osten. Dem betongrauen Plattenbauviertel Buddert, in dem die Initiative zu Hause ist, eilt der traurige Ruf einer salafistischen Hochburg voraus. Wohl auch deshalb hat die Mikrofolie ein buntes Zirkuszelt für ihre Angebote gewählt. Mit einem virtuellen Museum, einem Fab Lab mit 3D-Druckern, Computern und Lasersägen und einer Profibühne, die auch Schultheatergruppen nutzen können, sollen Anwohner Zugang zu einer anderen Welt bekommen. Das innovative Kulturangebot, zu dem auch ein Nachbarschaftscafé gehört, wurde von mehreren Pariser Museen initiiert. Willkommen sei hier jeder, sagt Fodel Kepchi. Der Chef der Mikrofolie klickt auf ein Video auf seinem Smartphone, der Mitschnitt eines Rap-Konzerts im Frühjahr.
Das war die Waba-Show. Die haben einige Gymnasiastinnen aus dem Viertel komplett organisiert. Sie haben Künstler aus der urbanen Kulturszene eingeladen, aus Sevran und dem Pariser Großraum. Die Bands spielten kostenlos bis tief in die Nacht für über 850 junge Leute, viele aus dem Viertel. Es war ein super Fest.
Tout le monde était très content, c'était très festif, très bel événement.
Als die Mikrofolie im Januar 2017 in Sevran eröffnete, war sie die erste ihrer Art. Heute gibt es 5 Ableger in anderen Vorstädten und auf dem platten Land. Weitere 186 solcher Kulturorte sind im Aufbau. Die Regierung unterstützt das Projekt und hat versprochen, Überall, wo Kultur Mangelware ist, soll sie hingebracht werden. In Sevran scheint das Konzept aufzugehen. Der niedrigschwellige Zugang zu Kultur gebe den Viertelbewohnern den Eindruck, nicht mehr gesellschaftlich am Rand zu stehen. Die Spannungen im Umfeld hätten abgenommen, versichert eine Mitarbeiterin der Mikrofolie. Im bunten Zirkuszelt treffen sich mittlerweile auch ehrenamtliche Aktivisten wie Ibtissam Daoudi und ihre Mitstreiter, Studierende, junge Berufstätige, die sich anfangs nur über Facebook gegenseitig unterstützen konnten.
Eines Tages hatten wir die Idee, uns mal persönlich zu treffen. Als Ort hat sich die Mikrofolie angeboten. Daraufhin haben wir aus unserer Facebook-Gruppe einen Verein und die Mikrofolie zu unserem Hauptquartier gemacht.
Seit einem Jahr lädt der Verein Networking Sevran einmal monatlich ins Zirkuszelt zu Themen wie Coworking, Finanzwelt, Unternehmertum. Die jungen Referenten stammen alle aus Brennpunktvierteln im Pariser Großraum.
Wer bei den Treffen erstmals nach Sevran und in die Mikrofolie kommt, ist angenehm überrascht von dem, was er hier vorfindet. Vor allem entdeckt er, dass hier viele gut ausgebildete junge Leute leben. Wir haben das keineswegs angestrebt, aber mittlerweile sind wir zu Botschaftern für unsere Heimatstadt geworden.
Initiativen wie die des Vereins Networking Sevran sind Wasser auf Macrons Mühlen. Mit seiner Politik will der Staatspräsident in den Banlieues Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das ist ein vielversprechender neuer Ansatz.
Meint Suzanne Krause, die sich angeschaut hat, wie sich die Situation in den Banlieues seit der Präsidentschaft Macrons entwickelt hat. Angesprochen wurde in dem Beitrag ja auch, dass Macron die Banlieues in Anführungszeichen für die Republik zurückerobern wolle, indem er dorthin 1300 zusätzliche Polizisten schicken möchte. Wie sich das auswirkt, darüber spreche ich jetzt mit Fabien Jobard, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Strafpolitik in Frankreich. Hallo.
Hallo.
Wie sieht das denn derzeit konkret vor Ort in den Banlieues aus, die Polizeiarbeit? Wer arbeitet dort? In Frankreich unterteilt man ja zwischen der Police Nationale und der Gendarmerie. Wie ist das in den Banlieues?
Also in Frankreich ist es ja wie auch in weiteren Städten. Es gibt ja zwei Polizeibehörden, die tätig sind. Eine zivile Polizei, die Police Nationale, und eine militärische Polizei, nämlich die Gendarmerie Nationale. Beide Polizeien sind aber zentralisierte Institutionen, die sozusagen von Paris heraus gesteuert sind. Es sind keine bürgernahe oder Gemeindebehörde, wie man sie in Deutschland oder England oder sogar in den Vereinigten Staaten findet. Und das ist ja natürlich mit der Problematik, die man in den Banlieue-Städten findet, sehr nah gebunden. In dem Sinne, dass die Bedürfnisse der Einwohner werden nur zweitrangig von der Politik betrachtet.
Im Gegensatz zur Stadt Paris, wo die Polizeipräsenz ja extrem dicht ist, verfügen viele Banlieues oder haben viele Banlieues über lange Zeit überhaupt gar keine eigenen Kommissariate gehabt. Sie haben auch viel weniger Polizisten vor Ort, die dann auch, wenn sie da sind, zum Teil viel weniger Erfahrungen haben als zum Beispiel die Kollegen in Paris. Wieso ist das so? Also wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anschaut in einigen Banlieues, muss man immer sagen, das sieht ja nicht ganz undramatisch aus. Wieso hat man sich für diese Strategie entschieden?
Banlieue-Städten sind Orte, die sich extrem entwickelt und bevölkert haben im Laufe der letzten 40 Jahre. Am Anfang waren mehrere von diesen Städten einfache Dörfer. Und die Verwaltung hat sich nur im Nachhinein dort entwickelt. Und letztendlich ist es auch so mit der Polizei. Das heißt, man verfügt für manchmal zwei oder drei oder vier Städten über nur ein Kommissariat, über nur eine Gendarmeriebehörde. Das ist das eine. Das andere ist, dass für die französische Regierung gilt die Sicherheit der Hauptstadt als einer ersten Aufgaben. Und trotz der Kriminalstatistik, trotz der Tatsache, dass die Sicherheit in den Banlieues einen festen Platz in den Medien hat, wird die Sicherheit von Paris vorrangig. Die dritte Betrachtung ist, es ist aus der Sicht der zentralen Regierung, die hohe Hand auf die Sicherheitspolitik hat, auch vor Ort, auch in den Gemeinden. Das ist ja natürlich viel praktischer, bestimmte Einheiten von Paris heraus sozusagen in die Banlieues für ein paar Stunden oder für ein paar Tage oder für ein paar Wochen hinzusteuern, hinzuschicken, stattdessen sich zusammen mit den lokalen Behörden, wie zum Beispiel mit dem lokalen Bürgermeister und mit der lokalen Bürgermeisterin, sich eine dauerhafte Sicherheitspolitik auszudenken. Und letztendlich sind die Beamten, die Polizeibeamten auch von der Situation betroffen. Sie möchten nicht in diesen Banlieue-Städten arbeiten. Sie leben auch nicht vor Ort. Sie gehen dann ihren Dienst nehmen und kehren in ihre Provinz zurück, wo sie ihre Familie, ihr Alltagsleben haben. Die Situation ist dann sehr, sehr weit davon, eine bürgernahe Polizei anzubieten in den Banlieue-Städten. Und deshalb entwickeln sich auch diese regelmäßige Aufstände oder zumindest Zusammenstöße zwischen Polizeieinheiten einerseits und den dortigen jungen Männern andererseits.
Gibt es denn gar keine Versuche, auch mal Polizisten aus den Banlieues für die Polizei vor Ort zu rekrutieren?
Diese Versuche gab es ja schon Ende der 90er Jahre. Die sind nicht ganz gescheitert, in dem Sinne, dass zum Beispiel der Anteil von Franzosen mit Migrationshintergrund in der Polizei richtig gewachsen ist seit 20 Jahren. Aber man muss die Polizei als eine sehr starke Institution betrachten. Das heißt, Beamte mit Migrationshintergrund, die eine bestimmte kulturelle Differenz valorisieren, bewerten möchten, haben in der Polizei kaum eine Chance, dort einen festen Platz zu finden. Sie werden marginalisiert, die werden ausgeschlossen und das Leben wird denen besonders schwer sein. Das heißt, egal woher man kommt, Beamte in einer so traditionsreichen Institution zu sein, heißt mit der Institution alles gemeinsam zu haben. Differenzen, Abweichungen werden in solchen Institutionen kaum aufgehalten.
Sie haben eben schon die 90er Jahre angesprochen. Die 90er Jahre sind ja auch berühmt für die Unruhen in den Banlieues. Sie sprechen in vielen Artikeln seit dieser Zeit von einer zunehmenden Militarisierung der Methoden der Polizei in den Banlieues. Woran machen Sie das denn fest? Also wie sehen die Einsätze dort aus? Wer kommt dahin? Wer wird dort eingesetzt? Und können Sie das mal beschreiben?
Wer aus Deutschland nach Paris fährt, fährt hauptsächlich mit dem Zug und landet am Gare du Nord an. Am Gare du Nord merkt man sofort einen krassen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, nämlich eine sehr dichte militärische Präsenz, sei es von den lokalen Polizeibeamten, von den lokalen Gendarmen oder von den lokalen Militären. In die Banlieue werden solche Einheiten vornehmlich hingeschickt. Das heißt, diese kasernierte Polizei- oder Gendarmerie-Einheiten, die mal für eine Woche, mal für einen Monat in irgendeine Banlieue geschickt werden. Und die postieren sich an den Kreis, wie nennt man das? An den Verkehrskreisen außerhalb der Plattenbausiedlung, außerhalb den Hochhäusern. Siedlungen und kontrollieren alle Fahrzeuge, die hin und raus fahren. Deshalb kursiert der Ausdruck dort, wonach diese Verkehrskreisen Checkpoints sind. Diese Art von Intervention prägt den polizeilichen Alltag in den Banlieues seit über 20 Jahren. Darüber hinaus muss man natürlich von der Ausrüstung der Polizei vor Ort reden. Diese Ausrüstung wird mehr und mehr von dem Militär entnommen. Die Polizei ist vor Ort in den Banlieue-Städten immer mehr von einer Waffe, die man in Deutschland nicht kennt, nämlich von Gummigeschossen. In Paris und deren Umgebung, also im Pariser Großraum, wurde auch ein Gesetz 2009 eingeführt, wonach der Polizeipräsident von Paris, also der Préfet de Police, die Hoheit auf die Gesamtpolizei von Paris und dessen Umgebung hat. Das heißt, das Gesamtkommandement auf 30.000 PolizistInnen in einem Gebiet von 5 Millionen Einwohnern. Das ist ja natürlich eine zusätzliche Zentralisierung in einem Polizeisystem, das überzentralisiert ist. Das alles zusammen trägt natürlich zu einer wesentlichen Militarisierung der Polizei in unseren Großstädten und ganz besonders in den Banlieues von Frankreich.
Vor diesem Hintergrund, wenn man sich jetzt anschaut, dass nun Macron jetzt wieder erneut mehr Polizisten in die Vorstädte schicken will, das klingt ja wieder danach, als würde man da wieder so eine Mission in so ein externes Territorium leiten und wieder nicht den Ansatz verfolgen, bürgernah zu arbeiten und auf der anderen Seite wahrscheinlich diese Konflikte, diese Situation fast wie so einen Grenzposten dort zu installieren, verschärfen. Wie schätzen Sie das ein?
Also Sie formulieren die Initiative von Macron ganz genau. Es gibt auch eine Militarisierung in der Sprache der Politik, was Banlieue angeht und was Polizei angeht. Und das fängt ja natürlich nicht mit Macron an, sondern ganz besonders mit Nicolas Sarkozy am Anfang der 2000er Jahre. Es geht darum, wörtlich Territorien, Städten zurückzuerobern. Und diese Ausdrucksform ist jetzt bei der Politik alltäglich geworden. Das führt ja natürlich zu einer starken Stigmatisierungsgefühl bei den Betroffenen. Nun, was Macron tatsächlich macht oder machen will, ist sehr, sehr, sehr gering. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Frankreich, ganz im Gegensatz zu Deutschland, hat Schulden. Das ist ja natürlich sehr wichtig. Eine bürgernahe Polizei zu entwickeln, setzt voraus, dass man mehr Polizisten engagiert. Und das kann sich der französische Staat nicht leisten. Oder zumindest das will der französische Präsident nicht. Macron versucht sowohl in der Schulpolitik als auch in der Polizeipolitik gewisse Maßnahmen zu treffen. Aber angesichts der Wirtschaftspolitik Frankreichs sind diese Initiativen sowohl in der Schulpolitik als auch in der Sicherheitspolitik sehr, sehr gering.
Das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass sich die Situation dort in den Banlieues stabilisiert oder besser wird?
Nein, eindeutig nein. Nee, das auf keinen Fall.
Prognostiziert Fabien Jobard, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Strafpolitik in Frankreich. Das war die Weltzeit. Und falls Ihnen noch ein Thema im Ausland wichtig ist, über das wir hier in der Weltzeit mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir sammeln derzeit für unsere Wunschweltzeit im Dezember Vorschläge an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.